Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zur KSV. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Ja, schönen guten Morgen, Niklas. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir haben einiges zu besprechen im Großen und Ganzen. 17 Spieltage, denn die Hinrunde ist vorbei. Weihnachten steht vor der Tür, wie es immer
quasi,
so ist.
Ne?
Es ist schon festlich geschmückt, unser Podcast-Studio. Ich habe, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, nach dem St. Pauli-Spiel wurde ja am Millerntor schon Last Christmas gespielt.
Genau.
Holstein hat sich mit Weihnachtsliedern zurückgehalten beim Heimspiel gegen Hannover 96 am vergangenen Freitagabend. 1:1 zum Abschluss, Flutlichtspiel, volle Hütte. Nettes Spiel, fand ich, gut anzusehen. Es fehlten also ein bisschen die ganz zwingenden Hochkaräter vielleicht zwischendurch, aber war nochmal eine flotte Partie zum Abschluss.
Ja, zweite Halbzeit ist ein bisschen verflacht. Die erste Halbzeit war wirklich temporeich aggressiv geführt und da gab es auch die ein oder andere Tor-Strafraumszene dann. Zweite Halbzeit haben sich die Mannschaften wirklich arg neutralisiert, was für die beiden Trainer sicherlich ein Hochgenuss war zu sehen, wie diszipliniert man defensiv arbeiten kann und auch wie kompakt man stehen kann, was den Unterhaltungswert anbelangt für einen Normalzuschauer, war das natürlich dann überschaubarer. Es wurde auch mit ganz vielen kleinen Fouls im Mittelfeld, der Spielfluss des jeweiligen Gegners unterbunden. Alles, was zu so einem Spiel dazugehört, ich sag mal so, ein weiteres Tor hätte dem Spiel sehr gut getan.
Der Phrasendrescher.
Genau.
Unterwegs hier. Genau. Ja, absolut, aber auch irgendwie ein typisches Spiel für so, ich sag jetzt mal, oberes Tabellenmittelfeld. Hannover ist von der Platzierung her ein bisschen weiter oben vielleicht, aber da ist ja alles sehr eng. Man wusste auf beiden Seiten um die Stärken des Gegners. Das hat man, wie du gesagt hast, deutlich gesehen. Die erste Marschroute war erstmal das zu verhindern, dass der Gegner ins Rollen kommt. Ne? Ja, am Ende ein 1:1, was völlig in Ordnung ist, würde ich sagen.
Kann man mitleben.
Ja, das 1:0 von Holstein fiel natürlich super.
Klasse.
Super rausgespielt, klasse Flanke von Marvin Schulz von der rechten Seite und Finn Bartels in, weiß ich nicht, wie soll man es sagen?
Wer wusste es nicht, dass er wie Ronaldo in der Luft stehen kann und den auch die Nackenspannung so hat, dass er das Ding da in den Winkel zimmert. Also sensationell, unser Finn, das muss man wirklich sagen.
Ja.
Also ich habe ja schon viel von dem gesehen, dass so ein Kopfballtor habe ich von ihm noch nicht gesehen.
Nee.
Also das war nun wirklich nicht Marke einfach. Chapeau, kann man nur sagen.
Es war in seiner ja mittlerweile langen und andauernden Karriere sein 6. Kopfballtor insgesamt.
Ja.
Und man muss sagen, 3 davon hat er für Holstein gemacht. Also es scheint ein gutes Pflaster zu sein, wenn man sich die Zeit anguckt, die er vorher bei anderen Vereinen verbracht hat im Profibereich. Und es war mit Sicherheit sein schönstes.
Ja, das also, mit definitiv.
Das war echt nicht schlecht. Hat er sich nochmal in ganz neue Höhen hochgeschraubt. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Er stand ja richtig in der Luft. Deshalb sage ich, wie Cristiano Ronaldo in besten Tagen.
Ja.
Der ist dann vielleicht noch eine Etage höher oder sowas, allein durch seine Körpergröße. Aber dieses in der Luft stehen, Nackenspannung richtig ausholen und dann zunicken, das war schon fürs Lehrbuch, muss man wirklich sagen.
Zu Ronaldo fehlte eigentlich nur der Torjubel.
Ja.
Das war dann doch eher der klassische Flieger bei Finn Bartels. Air Bartels passt ja aber auch irgendwie.
Genau, Air Bartels.
Genau. Also beim nächsten Kopfballtor bitte den Ronaldo.
Genau.
Oder den Balotelli, die nächste Eskalationsstufe.
Ja.
Gelbe Karte kann man sich erlauben. Ja, genau, so fordern wir es. Relativ postwendend gab es dann den Ausgleich von Hannover, der ein bisschen zufällig in der Situation entstanden ist. Ein bisschen inkonsequent verteidigt. Eigentlich war die Szene schon geklärt. Dann kommt dann der Ball nochmal in den Rückraum, dann so ein Löffelball irgendwie.
Ja, aber das
Strafraum.
Da würde ich jetzt weder der Holstein-Deckung noch irgendeiner anderen Deckung der Welt, also jetzt einen überdimensionierten Vorwurf machen mögen oder machen wollen. Das war jetzt wirklich einfach eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Natürlich kann man den Ball verteidigen. Wenn man böse sein möchte, kann man sagen, man muss den Ball besser verteidigen. Aber wie das Ding dann wieder zurückflippert und dann nochmal hier vom Kopf da nochmal abgefälscht. Also, so what, das passiert.
Ja.
Und es hätte ja auch keine große Gewalt gespielt, sag ich mal, weil nur ein paar Minuten später macht Riese ein super Tackling, erobert den Ball, läuft zur Grundlinie durch und spielt den in einer Perfektion flach und scharf rein, dass selbst Ron Robert Zieler im 96-Tor, bester Torwart der zweiten Liga derzeit, den nicht bekommen kann, der Verteidiger sowieso nicht. Und Otschi Wried, da fehlte keine Stiefelspitze oder Stolle. Das war einfach nicht gut antizipiert, ja, nicht gut erkannt und auch nicht die letzte Gier, alles in diesen Ball reinzuwerfen. Das Tor war leer aus 5 Metern oder 6 Metern. Der Ball wäre auch mit 1,5 km/h über die Linie gerollt oder gekullert. Also das war einfach schlecht von Otschi.
Ja, das stimmt. Timing stimmte nicht. Nee. Wie du gesagt hast, Antizipation stimmte nicht. Also ja, Erkennen der Situation.
Ja.
Einfach ein bisschen langsam im Kopf gewesen in,
genau,
der Situation. Ne?
Und das ist natürlich eher, ist ein kleines Detail eben, woran es dann auch manchmal fehlt bei Holstein. Ne?
Woran es bei Holstein fehlt und um da den kleinen Exkurs vielleicht zu wagen, was dann vielleicht auch den Ausschlag gibt, dass ein Otschi Wried von Nationaltrainer Otto Addo eben nicht zur WM,
richtig,
berufen wurde.
Richtig.
Ne? Also wenn man sich da anguckt, das Aufgebot vor allen Dingen im Angriff, da sind ja durchaus namhafte Spieler präsent auf der ghanaischen Liste. Also ich denke mal beispielsweise an Jordan Ayew,
ja,
ein bisschen mehr über den Flügel kommt, aber trotzdem mehr im Angriff spielt. Und da fehlt einfach dann Otschi ein bisschen das letzte Quäntchen.
Es waren ja mehrere Zweitliga-Profis, also deutsche Zweitliga-Profis im vorläufigen 55er-Kader. Königsdorfer vom HSV, Ambrosius von Karlsruher SC und eben Otschi. Und keiner ist davon nominiert worden. Wäre auch verwunderlich gewesen, sag ich mal, eingedenk der Qualität, die du eben schon beschrieben hast, im Sturm der Ghanaer, wenn da ein Zweitliga-Spieler da zur WM gefahren wäre. Der einzige Bundesliga-Profi, der da jetzt im Katar mit aufschlägt, ist Kiré vom SC Freiburg, früher letzte Saison St. Pauli. Und selbst der ist eher, ich will nicht sagen Ergänzungsspieler, aber in die Richtung irgendwo. Ist also jetzt nicht uneingeschränkte Stammkraft.
Das,
ne,
stimmt. Und selbst Anfi Adjei vom VfL Bochum hat es ja auch nicht geschafft.
Genau, richtig.
In den Kader. Also,
den habe ich noch ganz vergessen.
Genau. Es ist natürlich aber auch eine Hausnummer von 55 auf 26 zu streichen, ne? Das muss man auch mal sagen.
Da gibt es viele Opfer.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Klar ist das eine Enttäuschung für Otschi Wried, das ist klar, hat er auch gesagt. Das wäre natürlich ein Traum gewesen, bei einer WM aufzuschlagen. Hat aber gleichzeitig angekündigt, dass er natürlich seinem Team die Daumen drückt und das am Fernseher verfolgen wird, wie das denn läuft. Ist jetzt aber dann erstmal im Urlaub, wie die anderen Störche ja auch in dieser langen Pause.
Vielleicht kann Otschi ja beim Fernsehstudium nochmal ganz genau hingucken. Als Zielspieler in vorderster Front macht er das ja immer sehr geschickt. Ich glaube, wir hatten das an der Stelle in diesem Format schon mal erwähnt. Er macht das wirklich sehr geschickt, opfert sich da auf, ackert für die Mannschaft, ist guter Anläufer, erster Anläufer des Gegners. Aber als Zielspieler schirmt er den Ball gut ab. Der Verteidiger sitzt ihm da hinten schon auf dem Fußballschuh hinten drauf und wartet natürlich nur, dass er irgendwie dazwischen stochern kann. Und dann kriegt Otschi das aber in, sag ich jetzt mal, 9 von 10 Fällen nicht geregelt, den Ball irgendwie klatschen zu lassen zu seinem Mitspieler oder so festzumachen, dass er den dann über 5 Meter oder 8 Meter abspielen kann. Ich weiß nicht, ob er da zu sehr verkrampft, weil er da vielleicht ganz was Besonderes machen will. Und da kommen ja auch manchmal ganz ungewöhnliche Dinge bei raus mit seinen Körperbewegungen, die ja für Freund und Feind manchmal rätselhaft und schwer nachvollziehen. Aber das hat ja auch was irgendwo, das muss man klar sagen. Aber das Karo einfach wäre auch mal cool, weil, also in einer größeren Konstanz. Warum? Weil natürlich das schnelle Umschaltspiel eine das ist ein Trumpf der Störche. Und jetzt stelle ich mir mal vor, ich wäre so ein Mitspieler, ne, so Skripski oder Riese oder.
Stellen wir uns mal vor, wir wären Skripski.
Ja, oder Riese oder Bartels oder weiß ich wer oder einer aus der Deckungsreihe kriegt auf einmal den Anfall und rennt mit nach vorne. Das sind ja immer intensive Läufe, in aller Regel sogar richtige Sprints. Ich glaube, nach dem fünften Mal würde ich vielleicht mal sagen, Meister, kriegen wir das mal irgendwie gebacken hier oder sowas, ne? Weil das kostet ja auch bekanntlicherweise Kraft, weil es ist nicht nur der Vorwärtssprint, ich muss ja auch im AK-Tempo wieder zurück, weil der Gegner hat den Ball und gerade ein Schienenspieler oder irgend sowas da auf rechts oder links, der muss natürlich sofort wieder Defensive zuschalten und das heißt, das ist also, das kostet Kraft und das wäre cool, wenn Ochi das hinkriegt, dann ist er ein richtig guter, ne? Aber das muss er auch irgendwann mal hinkriegen.
Hausaufgaben. Und dann beim ersten Rückrundenspiel Hefte raus, Klassenarbeit.
Genau.
Gegen Greuther Fürth. So sieht's aus. Wird, glaube ich, jetzt nach Ausstrahlung dieses Podcasts mit auf den individuellen Trainingsplan geschrieben.
Genau.
Von Ochi Fried.
So, ne? Ballverarbeitung.
Genau.
Schnelle Ballverarbeitung.
Richtig.
Steht
drauf. Genau. Prüfer Andreas Geidel.
Oha, naja, so weit ja. Möchte ich mich dann nicht. Werde das jetzt, die Trainingsarbeit wird es ja schon zeigen.
Ja, irgendwo, das stimmt. Ja, du hast gesagt, das fehlt ihm noch vielleicht, um ein richtig guter zu sein. Mhm. Gleiches kann man so ein bisschen auch auf die gesamte Mannschaft übertragen.
Richtig. Ne?
Es fehlt so ein kleines bisschen der letzte Step, um eine echte Zweitliga-Spitzenmannschaft zu sein. Angedeutet hat Holstein das ja im Laufe der Hinrunde. Ich denke mal an das Spiel gegen Heidenheim beispielsweise, wo man sehr abgezockt, sehr effektiv war. Genau das sind die Punkte, die dann in den anderen Spielen gegen die Top-Teams ein bisschen fehlen.
Ja, dem Paradebeispiel für die Hinrunde war das Spiel gegen HSV. Mhm. Also die ersten 30 Minuten überragend. Also wer sich noch erinnern möchte, da unter Flutlicht, das war ein Klassenunterschied. Also nun kann man ja sagen, dass der HSV ohnehin latent in der Anfangsphase meistens verschläft. Aber was Holstein da aufgezogen und abgezogen hat, das war sensationell. Leider ohne krönenden Abschluss. Auf einmal liegt man 0-3 hinten, weiß eigentlich auch gar nicht so richtig warum. Warum? Weil die anderen natürlich effizienter in der Box sind, ne? Um diesen Boxstrafraumbegriff da auch gerne mal zu verwenden. Und dann kommst du in der Schlussphase gegen den HSV dann noch zu zwei Toren. Das war dann ein bisschen zu spät. Hätte der Schiedsrichter 5 Minuten länger spielen lassen, wäre wahrscheinlich auch das 3-3 gefallen. Hat er aber nicht, musste auch nicht. Also da kannst du natürlich sagen, auf der Gegenseite gegen Hannover 96, der Schiedsrichter in der Schlussphase, der muss einen Elfmeter für Hannover geben. Also was Tim Schreiber da geritten hat, am Ball vorbei zu boxen und dafür dem Kollegen Havard Nielsen die Platte mal ein bisschen zu schrubben irgendwo mit zwei Fäusten, das ist bisher für mich auch noch nicht so ganz erklärlich. Das sagt der Schiedsrichter vorher, Offensivfoul von Nielsen, weil er Hauke Wahl ein klein bisschen berührt hat. Also ich fand das nicht als Schubser. Ich habe mich da wirklich schwer gewundert, dass er da keinen Strafstoß gegeben hat. Und ich kann da die Aufregung von Hannover Trainer Leitl auch sehr, sehr gut nachvollziehen, der zwar sehr engagiert, sonst immer an der Seitenlinie ist, aber nicht dafür bekannt ist, dass er nun komplett ausrastet.
Ja.
Aber wenn einem da vermeintlich 2 Punkte weggenommen werden, da kann man schon mal in dieser Saisonphase auch mal ein bisschen sauer werden. Zumal es für mich wirklich ein Rätsel ist, in Echtzeit alles 100%ig sehen und zu ahnden, das würde ich niemanden, da gestehe ich jedem Schiedsrichter Fehler zu, das ist überhaupt keine Frage, auch am Ende eines Spiels, diese Männer oder Frauen sind auch kaputt, die haben auch ein ordentliches Laufpensum absolviert, in höchster Konzentration immer begleitet von Pfiffen Stress von Spielern und so weiter und so weiter. Aber dafür gibt's ja diese technische Innovation. Warum in drei Gottes Namen gibt der Pfeifenkopter im Kölner Keller, ich weiß gar nicht, wer das, ich glaube Robert Hartmann war das am Freitag, warum gibt er denen ein Signal, du schau dir das lieber nochmal an. Na, er muss es ja nicht korrigieren. Der Ball ist tot, es war was Abstoß oder was es danach gegeben hat, keine Ahnung.
Freistoß wegen Niesen.
Genau. Ja. So, der Ball ist tot, also es ist keine weitere Spielbewegung. Da habe ich doch alle Zeit der Welt. Und wenn ich dann sage, pass auf, das war für mich ein Schubser, ein Foul, sonst wäre es gar nicht zu der Aktion gekommen, sage ich, okay, kann man anders sehen. Ich hätte es, wie gesagt, nicht so gesehen. Nach Betrachtung der Fernsehbilder nochmal im Nachklapp. Aber kann man vielleicht so sehen. Aber dann ist auch der Dampf raus aus der Veranstaltung. Ne? Ja. Dann sagt man so, der hat so und so entschieden, der hat sich es nochmal angeguckt. Das hat auch was mit na, wie soll ich sagen, irgendwie so mit Fürsorge für das Spiel und mit Fürsorge für einen gerechten Ausgang zu tun. Und das verstehe ich nicht. Mhm. Also, dass grundsätzlich die Regel ist, dass der VAR nur eingreift, wenn es eine klar ersichtliche Fehlentscheidung ist, mag ja alles richtig sein, aber wir sind ja hier nicht auf dem Amt irgendwo, ne? Also, ja. wo es dann Stempel gibt dafür oder sowas, ne? Also ich finde, da muss man schon eine gewisse Sensibilität an den Tag legen, die Situation erkennen. Und alleine, um den Dampf aus der Veranstaltung zu nehmen, schaue ich mir das nochmal an. Und dann kann ich ja immer noch sagen, Freistoß für Holstein, fertig, aus. Ne?
Ja, auch das zieht sich ja ein bisschen durch die Hinrunde.
Entsetzlich. Ne?
Also ich denke da auch, auf Holstein-Seite ist ähnliche Proteste gewesen beim Auswärtsspiel in Bielefeld.
Ja, ja, genau.
Wo Finn Bartels da gehalten wird. Ob das dann elfmeterreif ist, sei mal dahingestellt. Aber es gab da zumindest Kontakt.
Ja.
Und gleich im Gegenzug fiel dann das 2-4 nach wieder so einer Holstein-Aufholjagd wie gegen den HSV.
Ja.
Da ist es auf Kieler Seite so gewesen. Also es zieht sich durch die Hinrunde, nicht nur in der zweiten Liga, ja auch in der Bundesliga,
ja,
ist
natürlich. Ja
genauso.
Und also, das ist dieser Formalismus des eigenen Regelwerks, was sich die Schiedsrichter vorgegeben haben. Und das ist ja auch gut, dass es da so ein Rohgerüst gibt, aber innerhalb dieser Grundordnung gibt es ja Parameter, die man vielleicht mal ein bisschen interpretieren kann. Und das war jetzt eine exemplarische Situation, genau meinetwegen wie das Foul am Bartels in Bielefeld. Aber diese Situation in der Nachspielzeit eines so umkämpften Spiels, wo es wirklich um wichtige Punkte ging, ja. Also das finde ich, das ist eine Ehrensache, da verstehe ich den Schiedsrichter nicht. Das wäre für mich eine ganz klare Angelegenheit gewesen. Zumindest wenn mir einer aufs Ohr geflüstert hätte, schau es dir doch nochmal an.
Ja, das stimmt. Nun ist es nicht dazu gekommen, so blieb es beim 1-1. Wir haben gesagt, Holstein kann damit gut leben. Hannover kann da im Endeffekt unterm Strich auch mit leben. Haben auch eine vernünftige Hinrunde gespielt, sind, glaube ich, ganz zufrieden in Hannover. Man hätte sich da vielleicht noch mehr Schwierigkeiten vorstellen können. Das in Hannover ist ja auch nicht unbedingt immer ruhiges Arbeiten angesagt.
Naja, aber ich sag mal so, also da hast du natürlich völlig recht, aber wenn du die Kaderzusammenstellung dir anguckst von Hannover 96, also das ist schon eine andere Qualität, also ich sag mal eine andere Liga, wenn man das so nehmen will. Trainer Rapp hat in dem Zusammenhang gesagt, also was bei Hannover von der Bank kommt, das können wir nicht mal ansatzweise bezahlen, so sinngemäß. Mhm. Irgendwo, ich weiß nicht den genauen Wortlaut mehr, aber so sinngemäß. Das ist einfach so, ne? Also einer der besten Spieler von Holstein, Phil Neumann, ist da ohne mit der Wimper zu zucken, hatte das Angebot von Hannover gerne angenommen. Das machen die natürlich erstmal, um viel Geld zu verdienen oder deutlich mehr Geld zu verdienen als in Kiel. Aber das macht man natürlich auch, die Zusammenstellung des Kaders aus hannoveraner Sicht und natürlich auch die Dimension der Gehälter, da will man natürlich jetzt nicht dauerhaft auf Platz 5 oder 6 spielen oder so. Ne? Ja. Also und hat Trainer Leitl ja auch gesagt, das ist ein Dreijahresplan, am Ende soll der Bundesliga-Aufstieg stehen. Kannst du nicht hundertprozentig planen am Reißbrett, dazu sind zu viele Kleinigkeiten mitentscheidend in einer langen Saison. Aber du kannst natürlich die Weichen dafür stellen und die Weichen sind gestellt und deshalb ist das, was Hannover da bisher rausgeholt hat, das wirklich, das mussten sie auch rausholen. Mhm.
Auf der anderen Seite zeigt das natürlich, dass, finde ich zumindest, dass Holstein absolut solide dasteht, gerade wenn man sich anguckt, was da für schlagkräftige Konkurrenz teilweise auf dem Platz steht. Wir hatten vor der Saison drüber geredet, ich erinnere mich noch an gewisse Geldbeträge, die gesetzt wurden für Erreichen gewisser...
Letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen.
So sieht's aus. Zumindest für den Gewinn der kleinen Wette ist Holstein ja gut positioniert, oberes Tabellendrittel. Wenn man sich, also Sportchef Uwe Stöver hat das ja, fand ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Klar fehlen am Ende vielleicht so 4-5 Punkte, die man gerne mitgenommen hätte. Im Endeffekt ist es aber, wie gesagt, sehr solide. Es ist Zweitliga-Mittelfeld, Zweitliga-Mittelmaß, auch wenn das immer so ein bisschen negativ konnotiert ist, aber so ist es gar nicht gemeint, sondern es fehlt einfach ein bisschen was nach oben. Es ist aber auch ein ganzes Stück besser als unten, wenn man sich anguckt, was da teilweise gespielt wird und wie da die Mannschaften schon unter Druck geraten sind. Nehmen wir Bielefeld oder jetzt St. Pauli beispielsweise. Holstein kann relativ befreit aufspielen und kann jetzt auch in der Winterpause relativ befreit an die Arbeit gehen, die nicht nur Trainingsarbeit ist oder erstmal Urlaub und dann Trainingsarbeit und Vorbereitung, sondern natürlich auch Kaderarbeit. Ne? Wir haben es ja letzte Woche schon ein bisschen angesprochen. Der Verdacht, den wir da geäußert haben, der hat sich ja erhärtet. Man kann jetzt relativ entspannt in die Planung einsteigen.
Ja, ja, wobei man muss natürlich ein ganz klein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also faktisch ist das genauso, wie du es beschrieben hast. Mittelmaß, und Mittelmaß ist jetzt kein abqualifizierendes Werturteil. Das ist in dieser Liga schon sehr vernünftig, nicht glänzend oder so, aber sehr vernünftig. Gerade für einen Verein, der so aufgestellt ist wie Holstein. Aber es sind 8 Punkte auf Platz 3 in Richtung Heidenheim. Ein Verein, der ähnlich wirtschaftlich aufgestellt ist wie Holstein.
Ja.
Es sind 8 Punkte Vorsprung, aber auch nur auf den Tabellen 17. Magdeburg. Und deshalb gilt allererste Vorsicht, gerade zum Auftakt der Rückrunde, dass man da nicht in eine Negativschleife reintrudelt, weil das kann nämlich, 8 Punkte klingt im ersten Moment ja ziemlich viel, aber das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Also die oberste Prämisse muss einfach weiterhin sein, dass du so schnell wie möglich den Abstand nach unten noch weiter vergrößerst. Du hast alle Chancen dazu und die musst du nutzen. Und wenn das der Fall ist, es hat schon genügend Beispiele gegeben, wo auf einmal ein Verein auf einmal oben mitgemischt hat, wenn es denn so sein soll und wenn alle Zutaten passen für ein schönes Fußballgericht irgendwo, dann hat es schon genügend Beispiele gegeben, dass man auch auf einmal oben reinrutschen kann. Das ist dann die Kür oder wäre dann die unerwartete Kür. Die Pflicht ist, den Abstand nach unten zu wahren. Und da sind 8 Punkte ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Saison dann auch gut. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu wenig, um wirklich von eindeutiger Planungssicherheit sprechen zu können. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn ich tatsächlich komplett unten drin stehe oder unter den Top 3 stehe. Dann hast du noch weniger Planungsmöglichkeiten.
Ja, das haben wir ja gesehen in der Fastaufstiegssaison. Das war natürlich auch extrem schwierig.
Richtig.
Positiv begleitet. Noch schwieriger ist natürlich, wenn es mit der negativen Begleiterscheinung des Abstiegskampfes kommt. Ja. Also
Existenzkampf ist immer ein deutlich Ticken beschissener, auf Deutsch gesagt, als wenn du an den Fleischtöpfen der ersten Liga schnupperst irgendwo. Ne?
Ja.
Das ist so. Aber es ist die wir haben es ja angesprochen, es ist die Effizienz, ne, die fehlt. Ne? Das ist als ein wichtiger Baustein, was eben noch fehlt. Hinten sind sie ja die Störchen deutlich stabiler geworden. Die sportliche Zeitenwende 2-7 in Paderborn und dann speziell das 0-7 gegen Braunschweig im Testspiel während der letzten Länderspielpause. Danach hat sich das wirklich stabilisiert. Die Balance zwischen Offensive und Defensive ist deutlich besser geworden. Jetzt fehlt eben noch der letzte Kick.
Ja.
Und vielleicht gelingt es. Vielleicht muss man sich dann auch zufrieden geben mit dem, was der Status quo jetzt ist.
Ja, Stabilität ist ein wichtiges Thema, finde ich. Ne? Und da muss man dann wirklich auch mal dieses Dreieck sozusagen, finde ich, hervorheben aus beiden Innenverteidigern und Hauke Wahl und Simon Lorenz aktuell und Patrick Erras als Sechser, die sich wirklich gefunden haben. Hauke Wahl nach seiner langen Krankheitsphase in ein, zwei Spielen ein bisschen behutsam rangeführt und dann wieder sofort dabei und sofort als Abwehrchef da.
Ist klasse, dass der zum Ende hin sogar eine englische Woche wieder durchsteht nach seinem pfeifferschen Drüsenfieber. Der 31. Juli, glaube ich, war es, Testspiel mit der Punktspiel mit der U23 beim HSV 2. Mhm. Das waren seine ersten 90-minütigen Gehversuche nach einigen Kurzeinsätzen während Testspielen zuvor. Und auch danach war immer wieder Kontrolle, immer wieder, wie ist der Körper belastbar und so weiter und so weiter. Toll, einfach toll. Ich hoffe, das bleibt so, dass er nicht noch wieder einen Rückschlag bekommt. Deutet nichts darauf hin. Einfach toll. Und du sagst es natürlich, Simon Lorenz auch aus einer Verletzung, Krankheit wieder nach vorne gekommen. Aber Rookie des Jahres hätte ich beinahe gesagt. Das passt jetzt nicht ganz genau, aber wie Phönix aus der Asche, so muss man sagen, ist Patrick Erras. Das ist also sensationell. Das muss man wirklich mal hervorheben. Testspiel bei der Generalprobe auf den Saisoneinstieg gegen Fürth eine Woche zuvor gegen Silkeborg hat er nicht eine Sekunde gespielt, trotz Auswechslung der kompletten Mannschaft, war sicherer Leihkandidat, stand ja angeblich damals schon bei Dynamo Dresden auf der Gehaltsliste irgendwo, also da deutete jetzt wirklich aber mal gar nichts darauf hin, dass er da eventuell den Störchen auf dem Rasen der Profimannschaft helfen könnte. Wenn überhaupt, dann vielleicht als fünfter Innenverteidiger, aber niemals auf der Sechs. Ja, was soll ich sagen? Ab Spieltag Nummer 3 hat er keine Zweitligaminute mehr verpasst, ne? Also ja. Und spielt das mit seinen Stiefel darunter mit einer Ruhe. Also so wie er auch ist ja so, kommt ja nach zumindest im Gespräch so wie so ein kleiner Stoiker rüber und so spielt er auch. Natürlich hat er Defizite in der Geschwindigkeit, das weiß er selbst auch, aber durch gutes Auge und Zusammenspiel mit seinen Kollegen kann man das eben kompensieren derzeit und so weiter. Also da muss ich wirklich sagen, Respekt, also wirklich größten Respekt.
Ja. Allerdings, Hut ab für Patrick Erras. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, Geschwindigkeit soll ja auch gar nicht seine Kernkompetenz sein. Nee. Den baumlangen Körper in Bewegung zu bringen, braucht das ja auch ein paar Körner. Aber er hat sich auch sehr verbessert, einfach was das einfache Passspiel angeht, sozusagen, wo man ja vor allen Dingen im letzten Jahr auch gemerkt hat, da fehlt einfach Spielpraxis, ja, da genau. Fehlt Selbstvertrauen, da fehlen die Abläufe. Mhm. Das scheint jetzt alles da zu sein. Er steht gut, verteilt die Bälle vernünftig, also macht wirklich auch wie gesamt Holstein dann betrachtet, sehr soliden Eindruck.
Ja, natürlich passiert auch hier und da wieder ein Fehler. Ja. Natürlich unterliegt er beim Konter des Gegners manchmal im Laufduell. Ja, ist halt so, ne?
Ja.
Wird aber von der Mannschaft insgesamt alles aufgefangen. Dafür quasi leistet er seine Dienste in der Luft mit seinen 1,96 Meter und hat auch ein gutes Zweikampfverhalten, stopft gut Löcher, antizipiert die Laufwege des Gegners, also ist schon völlig in Ordnung. Und dann spielt er, wie gesagt, mittlerweile einen so sicheren Pass im Spielaufbau. Und das ist genau die Kompetenz, die ein Sechser mitbringen müssen. Also das kennen wir von Jonas Meffert, als einer von Patrick Erras Vorgängern, kennen wir das genauso. Ne? Das ist unauffällig. Man muss dann irgendwann, begreift es jeder, welche elementar wichtige Funktion ein Jonas Meffert auch hier in Kiel hatte. Und auf dem Weg ist Patrick Erras auf seine Spielweise auch mittlerweile.
Und von dieser Leistungssteigerung und Stabilität des Rookie of the Year, nearly Rookie of the Year.
Naja, N20, also vielleicht passt das vielleicht nicht so ganz gut.
Davon profitiert dann natürlich der Goalgetter of the Year, der ersten Halbserie, wenn wir jetzt mal die Saison betrachten. Top-Torschütze in der Liga, eine der herausragenden Kieler in der Hinrunde, Steven Skripski. Der jetzt im letzten Spiel nicht getroffen hat, was ja beinahe schon an Frechheit grenzt nach den Erfahrungen der
in den letzten Spielen,
das wollte ich sagen. Also frech, also auch da Hausaufgaben bitte wieder knipsen, Skripski.
Er hat natürlich auch was damit zu tun, was ich vorhin erzählt habe, ne? Wenn man gar nicht in die Schussposition kommt, dann wird das auch schwierig, ne? Also und das ist in den letzten Spielen, abgesehen da beim 4-1 in Karlsruhe, aber in den letzten beiden Spielen ist es nicht der Fall gewesen und dann wird's für ihn auch schwierig irgendwo. Ne? Da kann er jetzt nicht von der Mittellinie drauf schießen. Das wird ja nichts werden, mutmaßlich.
Mutmaßlich.
Ja, ja. Und aber ansonsten ist es natürlich, diese Entwicklung konnte man auch nicht vorhersehen. Und da zeigt es einfach mal wieder, dass er technisch beschlagen ist und ein Auge hat. Und das wusste nun jeder. Das auf dem Rasen umzusetzen, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber da sieht man es, da trifft man ein, zweimal und auf einmal läuft es. Du haust jedes Ding rein und weißt ganz genau schon, wenn er die Kugel den Fuß verlassen hat, das Ding zappelt, ne? Fertig ist das. Und da wünschen wir uns natürlich, dass es in der Rückserie dann auch wieder so, damit er dann im Duell mit Glatzel, der hat ihn jetzt glaube ich überholt sogar irgendwo, damit er da dem Hamburger mal wieder. Am besten wäre natürlich, wenn Glatzel dann mit dem Fernrohr auf ihn, mit dem Fernglas auf ihn gucken müsste. Ne?
Das wäre nicht schlecht. Warten wir es ab.
Ja, genau.
Ja, aber auch ein Faktor des Kieler Erfolgs in der Hinrunde, absolut. Ja, der jetzt dazu führt, dass man keine Not hat, zum Beispiel auf dem sich dann im Januar öffnenden Transferfenster noch irgendwas auf der ankommenden Seite zu tun, abgeben möglich, hat Uwe Stöwer ja gesagt, vor allen Dingen in Sachen Verleihung ist da durchaus was möglich. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir haben vorhin über Ochi Vrid gesprochen, wir haben gar nicht über Benedikt Pichler gesprochen, der immer noch verletzt ist, der von Uwe Stöwer so als de facto Neuzugang vielleicht betrachtet wird, weil der dann nach Verletzung zurückkommt. Gleiches gilt für Komenda und Becker. Wir müssen kurz mal zumindest ein Wort verlieren über einen, der vielleicht das Kieler Trumpfass im Mittelstürmerärmel wird, nämlich ein quasi Neuzugang, nämlich ein Rückkehrer.
Um, damit Sie jetzt alle merken können, machen wir einen Hashtag Berti 2.0.
Yes.
Also Hashtag Berti 2.0.
Genau.
Wir sprechen natürlich von Holmbert Aron Fridtjonsson, Iceman, ne, im Januar, verliehen worden ist nach Lillestrøm in die norwegische erste Liga. Und die Leihe läuft jetzt aus. Vertrag von Fridtjonsson ist noch bis 30. Juni 2024 datiert. Das heißt also, es könnte theoretisch möglich sein, dass er ab Januar wieder hier auf der Paywall steht, mit komplett. Nach unseren Informationen ist es so, dass Lillestrøm noch eine Kaufoption bis zum 30. November besitzt. Aber du hast es ja gesehen, wie du mir erzählt hast, irgendwie auf Fotos oder so. Da sind schon Spieler verabschiedet worden in Lillestrøm. Dazu gehörte der Berti auch, unser Berti. Und da sind wir mal gespannt. Also es ist wohl so, dass da Verhandlungen mit dem Spieler und sowohl mit dem Spieler als auch mit dem Berater oder mit beiden zusammenlaufen. Letzte Entscheidung ist noch nicht gefallen. Also nicht wundern, wenn der Kader, ohnehin schon große Kader, dann ab Januar vielleicht noch einen Spieler mehr umfasst.
Ja. Ne? Martin Dahlin ist der Berater von Fridtjonsson, beziehungsweise zumindest die Agentur von Martin Dahlin.
Genau. Und da bin ich da, also man sollte nicht vorschnell urteilen und sollte Hashtag Berti 2.0 tatsächlich eintreten oder sowas. Deshalb kann man immer schön auf das Beispiel von Patrick Ehrers verweisen, weil da hätten wir nämlich auch ernsthaft nicht damit gerechnet, dass das so funktioniert. Und manchmal passieren wundersame Dinge. Also ich denke aber, dass Holstein sehr bemüht sein wird, dass Lillestrøm die Kaufoption zieht, beziehungsweise dass es vielleicht andere Lösungen gibt, weil den besten Einstand hatte Fridtjonsson ja nicht hier in Kiel in seinem ersten halben Jahr. Und sowas hängt dann vielleicht auch einem nach, und dann mal abwarten. Also wie gesagt, die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Kaufoption läuft am 30.11. für Lillestrøm ab.
Genau.
Also Lillestrøm.
Im Dezember sind wir schlauer.
Genau.
Wie das dann aussieht, ob die Kaufoption gezogen worden ist, ob dann Fridtjonsson hier die Vorbereitung eventuell mitmacht. Spekulieren wir mal, dürfte einer der weiteren Abgabekandidaten sein, vielleicht wieder auf Leihbasis, wobei man da ja gucken muss, der Vertrag geht dann ja nur noch anderthalb Jahre.
Genau.
Das muss man mal schauen. Anderer Kandidat könnte Marcel Wenger sein, der zwar jetzt mal wieder im Kader war, was aber eher aus Verletzungen und Fehlen resultiert ist, aber da wird im Winter einiges passieren. Da werden wir natürlich dranbleiben und das beobachten.
Und wenn ich dir noch einen Weihnachtswunsch äußern dürfte.
Ja, bitte, unbedingt. Es ist ja quasi Weihnachten.
Ich würde mir wünschen, dass Benny Pichler das bald wieder besser geht. Der hat eine Schleimbeutelentzündung an der Ferse. Kann sich jeder vorstellen, wenn man Fußballstiefel anzieht. Das ist sicherlich nicht förderlich für so eine Art von Verletzung, Krankheit, weiß ich nicht, wie man das bezeichnen soll. Ist auch schwer zu diagnostizieren, wo das herkommt. Wissen die Ärzte offenkundig nicht. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Seit dem 3. September mittlerweile, damals beim 0:0 in Regensburg in der 32. Minute, musste das Feld verlassen, da wegen Schmerzen an der betroffenen Stelle. Und dem drücke ich mal ganz feste die Daumen, dass er zum Trainingsstart im Januar, 2. Januar, dass er wieder voll dabei sein kann, dass er durchweg und dauerhaft schmerzfrei ist. Dann das wünsche ich ihm erstmal und das wünsche ich aber auch der Mannschaft, weil er kann in topfitten Zustand sicherlich noch eine Bereicherung sein, die vielleicht dann genau dieses letzte Quäntchen noch ausmacht, was jetzt noch fehlt, damit man mit den ganz Großen auch konstant mithalten kann.
Ja, ja, da drücken wir die Daumen.
Ja, da drücken wir die Daumen, wirklich.
Absolut.
Das ist immer so, wenn so einer, der ist ja wie so ein Modellathlet, da so ein Typ Skilehrer irgendwo, ne? Und da ist schon, da denkt man immer, da kann ja alles kaputt gehen oder sowas, ne? Und dann ist es natürlich dann wegen so einer, in An- und Abführungszeichen, vermeintlichen Kleinigkeit. Und da fällt man dann so lange mit aus. Das sind jetzt gut 11 Wochen. Also das ist schon heftig und ist auch noch nicht hundertprozentig absehbar, wie es weitergeht. Er ist, glaube ich, einigermaßen optimistisch und fühlt sich auch gut betreut. Aber da bleiben natürlich noch ein bisschen Restunsicherheiten. Und da hoffen wir mal, dass das funktioniert.
Das hoffen wir. Da haben wir ein Auge drauf. Ja. Wie natürlich auf alles, was rund um Holstein passiert. Auch wenn da jetzt die Systeme ein bisschen runtergefahren werden im Laufe der Weltmeisterschaft. Erstmal ein bisschen Urlaub mit Trainingsplänen natürlich, jetzt nicht nur einfach auf der faulen Haut liegen, denn das ist ja das Hinrundenfazit, alles solide, alles gut, aber bitte nicht drauf ausruhen, so muss es weitergehen. Wir ruhen uns ein bisschen aus von der ganzen Sabbelei, machen erstmal WM-Pause, Weihnachtspause ein bisschen, sind natürlich im Januar dann, wenn es auf das erste Spiel hingeht, wieder am letzten Januarwochenende gegen Greuther Fürth, sind wir natürlich wieder da für euch. Ich würde euch, ich gebe euch mal einen Tipp, bleibt bei ein bisschen bei uns dran, abonniert uns gerne zum Beispiel bei Spotify oder bei den anderen Podcast-Anbietern und behaltet uns im Auge, denn vielleicht gibt es da im Laufe des Winters noch das ein oder andere Holstein 1:1 Special. Bis dahin, was die reguläre die reguläre Podcast-Berichterstattung, reguläre Gequatsche, sagen wir es mal so, machen wir erstmal.
Ist wie beim Studium, es gibt keine Semesterferien, sondern nur vorlesungsfreie Zeit.
Es ist nur podcastfreie Zeit, zwischenzeitlich. Ja? Gewöhnt euch nicht dran. Opa, vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne.
Für diese abschließenden Einblicke des Fußballjahres 2022. Ihr da draußen, macht euch eine schöne Vorweihnachtszeit, bleibt gesund, schöne Feiertage schon mal, guten Rutsch und wie gesagt, wir hören uns mit Sicherheit, wenn ihr mögt, zwischendurch nochmal und sonst im Januar. Bleibt gesund, bleibt sportlich und macht das gut.
Ja, von mir das Gleiche. Ciao, ciao.
Tschüss.